Hallo, schön, dass du auch heute dabei bist im Podcast Der Rückenwindgeber. Der Podcast, der dich in deinem Entwicklungsprozess unterstützt. Mein Name ist Holger Langer. Meine Vision ist es, dass möglichst viele Menschen im Einklang mit ihrem Warum leben. Herzlich willkommen zur Podcast-Folge Nummer 50. Ein Wahnsinn, wie die Zeit vergeht und was in diesen 50 Episoden alles passiert ist, was mit Sicherheit bei dir passiert ist, wenn du dem Podcast schon länger zuhörst, aber auch was bei mir passiert ist. Die heutige Episode ist was ganz Besonderes. Ich habe sie schon im September 2022 aufgenommen und sie war als Podcast-Folge gedacht, als Jubiläumsfolge, die sie auch heute ist. Es ist ein Podcast mit einem meiner Vorbilder, mit einem meiner Mentoren, Bodo Jansen. Ich habe im Vorfeld für das Intro, das ich heute nochmal neu einspreche, nochmal in den Podcast hineingehört und es ist einfach ein tolles Interview. Du merkst vielleicht meine Begeisterung und alleine für dieses Interview hat sich schon der Relaunch des Podcastes gelohnt. Es ist einfach beeindruckend, was Bodo in diesem Podcast-Interview uns mitgibt im Bezug auf eine sinn- und menschenorientierte Führung. In der Frage, ist die Arbeit für den Menschen da oder ist der Mensch für die Arbeit da? Und jetzt will ich dich gar nicht länger auf die Folter spannen. Höre in den Podcast hinein, höre dieses tolle Interview und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Was treibt dich zur Arbeit an? Oder besser gefragt, warum stehst du jeden Morgen auf? Wofür steht das Unternehmen, in dem du arbeitest? Und was hat das mit deinen Werten zu tun? Welche Voraussetzungen brauchst du, um dich und andere zu führen? Und wie schaffst du es, dass deine Mitarbeiter für das, was sie tun, brennen? Im Podcast Der Rückenwindgeber gehen wir diesen und vielen anderen Fragen auf den Grund. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo Bodo, schön, dass das heute mit unserem gemeinsamen Interview klappt. Das ist Episode 50, also meine Jubiläumsfolge. Und ich habe dich vor vielen, vielen Jahren auf einem Unternehmertag in Schwerin das erste Mal erlebt. Und du hast mich wirklich gefesselt mit dem, was du da erzählt hast, was deine Blickweise vom Thema Unternehmertum ist und bist so einfach in den letzten Jahren für mich so ein bisschen ein Vorbild und weil du ja einfach ein Vordenker bist. Später habe ich dann irgendwann das Buch Die Stille Revolution gelesen und hatte ja nun das Glück, im letzten Jahr, in diesem Jahr bei euch am Curriculum teilzunehmen, also am Ausbildungsweg, sag ich mal, eurer Kultur- und Entwicklungs GmbH. Und das war für mich ein sehr, sehr spannender Weg, was ich dort erfahren durfte, was ich mitnehmen durfte. Weil ich glaube, du bist ja seit 2010 mit deinem Unternehmen auf dem Weg. Und für mich ist das, was ihr so macht, so, ich sage es mal, der wahre Weg des New Works. Unabhängig von irgendwelchen Techniken und einfachen Bausteinen, wirklich in gelebte, sinn- und menschenorientierte Führung. Und das vielleicht auch einfach als Einstiegsfrage, um ins Gespräch zu kommen. Was zeichnet für dich denn sinn- und menschenorientierte Führung aus, Bodo?
Ja, ich glaube, der Kern besteht darin, dass der Mitmensch für mich Zweck ist und ich das Mittel. Da ist immer die Frage, was ist für mich Mittel und was ist für mich Zweck? Und wenn der Mitmensch für mich Mittel zum Zweck dafür ist, dass es mir besser geht, dass es meinem Unternehmen besser geht, dass es meinem Bereich besser geht, dann ist das eine Betrachtungsweise, die wir in der Vergangenheit vielerorts kennengelernt haben. Ja, der Mensch als Funktion, als Position, als Investition, als Investitionsgut dafür, dass die Geschäfte gut laufen. Und die Sichtweise, die sich ja bei uns herauskristallisiert hat, ist genau dem entgegengesetzt, sowohl ich als Mensch, in meiner Rolle als Unternehmer, als Vater, als Bruder, bin dann eben Mittel zum Zwecke dafür, dass meine Mitmenschen für sich das finden, was sie ein Stück weit stärker macht, zufriedener macht, innerlich gelassener macht. Und das macht für mich auch menschenorientierte Führung aus. Also ich richte meine Führung auf die Entwicklung des Menschen aus und nicht so sehr auf die Entwicklung eines Ergebnisses.
Mhm. Viele Unternehmen sind ja heute nach wie vor relativ renditegetrieben, sage ich mal. Und wie sind denn deine Erfahrungen? Ich weiß, ihr bekommt das bei euch gut hin, diese Balance zwischen wirklich Menschenorientierung und Mitarbeiterorientierung und dennoch vernünftige Umsätze zu generieren. Aber bei den meisten Unternehmen ist ja nach wie vor die Ausrichtung an der Rendite. Wie geht das für dich zusammen?
Also ich erlebe das jetzt gerade ganz praktisch. Also wenn in der klassischen Betrachtungsweise die Leistung des Menschen für mich wichtiger ist als der Mensch an sich, dann führt das dazu, dass die Menschen irgendwann wegrennen. Und heutzutage nennt man das dann Personalmangel. So, wenn die Menschen einfach keine Lust mehr auf das haben, was sie bisher erlebt haben. Und wenn mir die Menschen wichtiger sind als deren Leistung, dann bleibt die Verbundenheit bestehen. Und dann können wir über die Manpower verfügen, die wir brauchen, um die Leistung zu erbringen. Und das ist das, was wir gerade erleben. Ich habe jetzt gerade mit den Direktoren in den letzten Wochen mich viel ausgetauscht und wir sind an allen Stellen optimal besetzt. Und das ist etwas anderes Bild als das, was ich woanders wahrnehme. Und was nützt mir das, wenn ich Rendite getrieben bin, aber mir die Menschen dafür fehlen, diese ehrgeizigen Ziele noch zu erreichen. Mal abgesehen davon, dass die Rahmenbedingungen für die Erreichung dieser Ziele sich von heute auf morgen kolossal ändern können. Das heißt, das, was für uns bedeutsam ist, ist eben die Verbundenheit zu den Menschen, diese starke Verbundenheit, diese starke Gemeinschaft, um sich aus der Gemeinschaft heraus auf das auszurichten, was allen Beteiligten gut tut. Und dann führt das natürlich auch dazu, dass die entsprechenden Ergebnisse entstehen, egal welchen Widrigkeiten wir uns entgegengesetzt fühlen. Also wir haben das in der Pandemie erlebt. Die Pandemie, die 2 Jahre gehört mit zu den erfolgreichsten Jahren in der Geschichte unseres Unternehmens, obwohl die Rahmenbedingungen total schlecht waren. Und ich glaube, dass wir in der klassischen Betrachtungs- und Vorgehensweise nicht ansatzweise uns in diese Richtung entwickelt. Also es geht nicht um gut oder schlecht. Das würde ich mir tatsächlich verbieten, das zu bewerten, sondern es geht für mich immer um Ursache und Wirkung. Und wenn die Leistung für mich wichtiger ist als der Mensch, dann fühlt sich einer der Beteiligten schlecht und es kommt zur Trennung. Und wenn mir der Mensch wichtiger ist als die Leistung, dann kann der Mensch, der Mitmensch, bedingungslos darauf vertrauen, dass wir zusammenstehen und die Dinge zusammen bewältigen, auch wenn die Leistung mal nicht in Ordnung ist.
Ja, aber dennoch müssen ja, ich kenne ja eine Reihe auch von euren Häusern, die Menschen ja auch bei euch Leistung abbringen. Es ist ja kein Selbstzweck, um den Menschen, ich sag mal, alleine in den Mittelpunkt zu stellen und er muss keine Leistung bringen, sondern Leistung wird ja bei euch auch gefragt, ihr wollt ja auch Leistung für den Kunden erbringen.
Ja, also die Wirtschaftlichkeit ist die Basis unserer Existenz, nicht aber der Sinn unseres Handelns. Also solange die Leistung nicht so schlecht ist, dass sie die Basis unserer Existenz bedroht, ist für uns das Thema erstmal der Sinn und Zweck der Unternehmung erst einmal erfüllt. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Und das Zweite ist, dass eben die Leistung eben nicht als Anlass dafür genommen wird, Menschen zu diskreditieren oder zu sanktionieren. Ja, ich glaube, das ist etwas sehr Entscheidendes, denn das, was wir aus der Vergangenheit oder was ein Produkt der Leistungsgesellschaft ist, ist ja Liebe für Leistung. Also du leistest, wie ich mir das vorstelle, du passt dich an, so wie ich mir das vorstelle. Und wenn du beides tust, dann gehörst du dazu. Und wenn du dich nicht anpasst und wenn du nicht meinen Vorstellungen entsprechend leistest, dann gehörst du nicht dazu, dann wirst du ausgestoßen. Und das ist ja die große Angst, die Menschen haben, eben nicht mehr dazu zu gehören, zu einem Team, zu einer Familie, zu einem Unternehmen. Ja, und das wird natürlich immer als Fausthand wie die Leistung dort entgegengestellt. Und darauf haben immer weniger Menschen Lust, sich davon abhängig zu machen. Es geht um so eine gewisse Form der Bedingungslosigkeit im Miteinander, gleichwohl die Leistung natürlich erforderlich ist, um die Grundlagen der Existenzen dann oder der Existenz auch zu sichern, auf beiden Seiten. Und auch dort ist es einfach die Ausrichtung. Also worauf richte ich mich aus? Das heißt nicht entweder oder. Ich sage nur, ist mir der Mensch wichtiger als die Leistung oder ist mir die Leistung wichtiger als der Mensch? Beides hat eine Relevanz. Nur ich setze die Prioritäten klar und ernte dafür eben die Verbundenheit und damit die Zugehörigkeit und damit die Verfügbarkeit, ja, der Hände und Köpfe und der Begeisterung, die es braucht, um ein Unternehmen weiterzubringen.
Total schön. Ist total schön, dich so strahlen zu sehen. Leider könnte ich Podcast-Hörer nicht sehen. Man merkt wirklich, dass es dir einfach bei dir wirklich aus dem Herzen kommt. Und dieses Thema Liebe für Leistung ist ja das, was ganz viele Menschen aus ihrer Vergangenheit mitbringen. Du sagst, du machst die Erfahrung, dass es, dass Menschen heute das nicht mehr so in den Fokus stellen. Glaubst du, da gibt es eine Veränderung in der Entwicklung insgesamt oder woran machst du
ja, das? Also Führung hat ja, oder auch eine Haltung nicht, aber Führung hat, ist immer kontextbezogen. Ja, also es gibt nicht die Führung, sondern ich muss die Führung immer in einen Kontext stellen, egal ob die Selbstführung oder auch die Führung anderer Menschen, geht immer mit dem Kontext einher. Und wenn ich dieses Prinzip der Liebe für Leistung, also als Produkt der Leistungsgesellschaft mal analysiere und in die Geschichte hineingehe, dann war das ja durchaus etwas, was A, wirksam war und B, erforderlich war, weil es ja in einer Zeit entstanden ist, in der es den Menschen in der Summe nicht so gut ging. Und diese Versprechen, du musst nur fleißig genug sein, um später dann Glück zu haben, Erfolg zu haben, also ohne Fleiß kein Preis, das entstammt ja aus einer Zeit, in der das natürlich ein wirksames Medium dafür war, die Menschen in Bewegung zu setzen, weil sie nichts hatten. Ja, und also viele Menschen nichts hatten, viel mehr Menschen nichts hatten. Und nun leben wir ja zwei Generationen weiter. Und jetzt hat sich der Kontext ein Stück weit verändert. Also das Geld als solches, um überhaupt überleben zu können, ist vielleicht nicht mehr so sehr das Motiv, Arbeit zu geben. Ich habe nur heute Morgen nach einem Satz formuliert, dass Menschen, deren Motiv der Arbeit ausschließlich darin besteht, Geld zu verdienen, die sind bei uns im Unternehmen total fehl am Platz. Ja, also ausschließliches Motiv. Natürlich brauchen wir die, aber die haben nicht so viel von dem, wofür wir uns im Unternehmen einsetzen. Gute Arbeit für gutes Geld ist in jedem Unternehmen vielleicht zu haben, in anderen Unternehmen vielleicht sogar noch besser zu haben. Aber wenn dann als erweitertes Motiv hinzukommt, ich möchte nicht nur Geld verdienen, sondern ich möchte etwas Sinnvolles tun und ich möchte mich als Mensch weiterentwickeln und ich nutze dafür die Infrastruktur, dann gewinnen wir plötzlich an Bedeutung für die Menschen. Und das ist deshalb möglich, weil sich der Wohlstand, will ich es mal sagen, ja ein Stück weit in den letzten Generationen weiterentwickelt hat. Die nächsten Generationen sind vielleicht nicht mehr so sehr darauf angewiesen, jeden Euro zu verdienen, ja, weil da noch Eltern waren und Großeltern und dann wird vielleicht was geerbt und also der Druck ist nicht mehr so groß wie vor 60, 70 Jahren. Und nun erleben wir ja die Generation Y, die eben sagen, okay, ja, es gibt noch etwas anderes als Geld zu verdienen. Die Frage, die ich mir auch stellen muss, ist, ja, was ist denn die Währung, wenn Geld als Bezahlung nicht mehr so attraktiv ist? Und dann habe ich ja bei der nächsten Generation, dass die eben sagen, ja, dann haben wir den War of Talents, der ja eigentlich kein War mehr ist, weil die Talents haben gewonnen. Die sagen dann, okay, ich gehe in ein Unternehmen, ich möchte 20 Stunden arbeiten, dann überlege ich mir, welchen Stundenlohn ich haben möchte. Ich überlege mir, in welcher Währung ich bezahlt werden möchte. Die lieben gerne in Krypto, also die stellen Anforderungen bis zum Get-No, um dort ihre Leistung dann auch anzubringen. Da sage ich dann, ja, das passiert, wenn wir in Work-Life-Balance denken. Also wenn wir Leben und Arbeit voneinander trennen. Solche Forderungen stellen nur Menschen, die in der Arbeit nicht den Sinn erkennen, ja, der ihnen vielleicht bedeutsam ist. Und es geht um den Weg vom Work-Life-Balance zum Work-Life-Blending. Das heißt, in der Arbeit etwas zu finden, was mir als Mensch wirklich sinnvoll erscheint und natürlich dann das Geld verdienen auch ein Stück weit in den Hintergrund zu stellen. Also nicht mehr als allererste Priorität dort zu verzeichnen. Und dann sind wir sehr schnell bei Friedrich Bergmann, der nämlich gesagt hat, dass Arbeit viel mehr dazu dienen sollte, die Selbstunkenntnis zu überwinden, als eben nur Geld zu verdienen. Und das ist einfach, das sind zwei Bewegungen. Ne? Die einen sagen, gut, ich nutze die Arbeit, um Geld zu verdienen. Die Arbeit dient für mich ausschließlich dazu, Geld zu verdienen. Und die anderen fangen an, ja, Arbeit ist viel mehr als nur Geld zu verdienen, weil Arbeitszeit ist Lebenszeit. Und die möchte ich so sinnvoll meiner Persönlichkeit entsprechend gestalten, wie es nur irgendwie möglich ist. Und auch zu Lasten vielleicht eines höheren Gehaltes. Weil das ist das, was wir auch erlebt haben, dass schlechte Führung und Menschen, die an Stellen im Unternehmen unterwegs sind, die nicht ihrer Persönlichkeit entsprechen, mehr Schmerzensgeld bekommen, als dass sie eine Bezahlung für ihre Arbeit erhalten.
Das ist ja aber auch ein ganzes Stück Persönlichkeitsentwicklung. Persönlichkeitsentwicklung, wenn ich jetzt mal so die letzten Jahrzehnte mir Unternehmen angucke, in denen ich tätig war, die ich unterstützt habe, war das ja in der Vergangenheit nicht unbedingt auf der Priorität eines Unternehmens. Und die Entwicklung zur wirklich Sinnorientierung und wirklich auch sich selbst sinnorientiert in der Arbeit zu sehen, ist ja ein ganzes Stück Persönlichkeitsentwicklung des Einzelnen. Wie siehst du denn den Stellenwert eines Unternehmens, was hier ein Unternehmen für seine Mitarbeiter tun kann oder tun sollte?
Also in dem Ursprung der Industrialisierung und somit auch Leistungsgesellschaft war ja das Motiv ein ganz anderes. Das Motiv bestand darin, Menschen so zu funktionalisieren, dass die Prozesse möglichst effizient laufen. Das ist ja ein ganz anderes Motiv. Und dass dann natürlich die Einzigartigkeit des Einzelnen geopfert wird zulasten der Effizienz, Anpassung und Normierung, ist auch nur selbstverständlich. Und bis zu einem gewissen Grad waren die Menschen auch dazu, oder bis zu einer gewissen Generation waren die Menschen auch dazu bereit, das über sich ergehen zu lassen. Und solange dieses Motiv eben im Vordergrund stand, war ja auch das Thema Work-Life Balance, ja, also Arbeit und Leben voneinander zu trennen, war ja auch Sinn der Sache. Also das Private hatte ja in der Arbeit nichts zu suchen. Das kenne ich heute noch, die Aussuchung, ja, die Aussagen, dass ich das ja noch trennen soll. Und heute ändern sich die Anforderungen und Ansprüche. Das Bewusstsein ist ein weiteres, ein größeres, mit Blick auf das eigene Leben, eben nicht mehr zu differenzieren zwischen Arbeit und Leben, sondern das vielleicht in einem Kontext zu betrachten und dann sich für sich die Frage zu stellen, ja, was braucht es denn, dass Arbeit für mich auch gleichberechtigter Teil des Lebens wird? Also nicht gleichberechtigt im Sinne von Zeit, sondern auch von Einstellung und Bewusstsein. Und dann kommen wir natürlich über diese Normierung und Anpassung hinaus. Dann ist das nicht genug, das reicht mir nicht, sondern ich will dann ja in mich investieren. Das mache ich ja im privaten Bereich auch. Da investiere ich vielleicht nicht gleich in meine Persönlichkeit, aber in meine persönlichen Interessen. Da gibt es dann ein Hobby, da bin ich dann vielleicht Vorstand in einem Verein. Ja, da erlebe ich ja noch viel mehr dessen, was mir wichtig ist, als in der Vergangenheit in meinem Job. Und jetzt kann ich das eben weiter übertragen und sagen, okay, in einem Unternehmen kann ich die Rahmenbedingungen dafür schaffen, eine Struktur dafür schaffen, dass das eben auch mit und in der Arbeit möglich wird, das zu erfahren und sich zu entwickeln in eine Richtung, die mir als Mensch wirklich wichtig ist. Und dann bekommt das eben ganz anders Stellen.
Ja, seid ihr, glaube ich, auch, zumindest nach meiner Wahrnehmung, auch in dem Bereich, ja, auch wieder ein ganzes Stück Vorreiter mit eurem Unternehmenszweig oder Unternehmensteil Kultur in Entwicklung, wo ihr wirklich das auch ganz klar in den Fokus rückt, die Entwicklung des Mitarbeiters und das nicht nur für eure Mitarbeiter ja macht, sondern auch für andere geöffnet habt. Wo ist denn da, ich sage jetzt mal, euer Geheimrezept? Ja, wo du anderen Unternehmen auch weitergeben kannst. Vielleicht weil nicht jeder gleich eine Akademie. Sorry.
Ja, also erstmal war das nicht geplant. Dann haben wir aber gemerkt, dass sich Menschen dafür interessieren und dann haben wir uns den externen, wie sie ja früher hießen, geöffnet und durften die Erfahrung machen, dass wir darüber ja auch mehr Einblicke bekommen in das, was um uns herum geschieht und die Mitarbeiter auch erfahren, auch die Mitarbeiter erfahren, was um sie herum geschieht und sie plötzlich ein Verhältnis schaffen können zwischen dem, wie es bei uns ist und wie es in anderen Unternehmen ist. Also das war erstmal total wertvoll zu sehen, wenn der Mitarbeiter weiß, guck mal, die stellen die Fragen und die stellen die Fragen. Die Fragen haben wir vielleicht vor 5 Jahren bei uns beantwortet. Dann erkennen die am Äußeren ihre eigene Entwicklung im Unternehmen. Für die Außenstehenden war es total wertvoll, weil sie einfach nicht nur hören, lesen, sondern tatsächlich auch erleben durften, wie denn das ganz praktisch aussieht, wie die Menschen im Unternehmen denken, in so einem Unternehmen denken und fühlen und für welche Gespräche sie dann auch sich öffnen, wie die Dialoge aussehen. Also war das erstmal ein sich gegenseitiges Motivieren, was wir dort erfahren haben. Die Mitarbeiter fühlten sich motiviert durch die Anerkennung und Wertschätzung, durch das Interesse, was ihnen entgegengebracht worden ist. Und die Außenstehenden fühlten sich motiviert im Anblick der Realität, also dass sie einfach sehen und erblicken konnten, hey, auf der einen Seite kochten die Obstazboma auch nur mit Wasser, auf der anderen Seite wirkt das aber auch. Die Menschen behandeln ganz andere Themen als die, die wir vielleicht woanders behandelt werden. Ein zweiter Aspekt, der für uns sehr, sehr förderlich war, war eben, dass wir festgestellt haben, dass unsere Fluktuation ist relativ niedrig. Eigentlich zu niedrig, um Innovationen voranzubringen. Und durch die außenstehenden Sichtweisen erfahren wir auch eine gewisse Innovation, weil wir natürlich Kritiken bekommen, Anmerkungen bekommen, Ideen bekommen, die wir dann im Rahmen der Curricula erstmal aufnehmen und dann ja wie in so einem Filtersystem, so Katalysator dann auch verdichten, aufbereiten und gegebenenfalls dann auch eben ins Unternehmen installieren. Das sind ja ganz viele Möglichkeiten. Und was daraus entstanden ist, ist tatsächlich, dass Weiterentwicklung, persönliche Weiterentwicklung der Mitarbeiter im Unternehmen kein Cost Center mehr ist, sondern ein Profit Center. Ja, also wir verdienen mit der Entwicklung unserer Mitarbeiter Geld, das wir dann wieder investieren können in die Entwicklung der Mitarbeiter. Das ist wie so ein positiver Regelkreis. Also bei uns wird ja ohnehin nichts rausgenommen oder abgeschöpft, sondern alles das, was verdient wird, fließt wieder in die Menschen, in die Substanz, in Gemeinnützigkeit. Und somit ist dann so ein im systemischen sagen wir positiver Regelkreis entstanden, der sich gegenseitig, der sich immer wieder verstärkt. Je mehr von Menschen von außen kommt, desto mehr haben wir Möglichkeiten, in alle zu investieren.
Klingt sehr schlüssig, Bodo. Klingt sehr schlüssig. Wenn ein Unternehmen sich entschließt zu sagen, ich will etwas für meine Mitarbeiterentwicklung tun, was würdest du denn empfehlen, wie das Thema angehen?
Also ich würde mir in allererster Linie würde ich mir anschauen, was dient der Entwicklung der Menschen und was davon ist nicht verfügbar außerhalb des Unternehmens oder nur für viele nicht verfügbar, weil es zu teuer ist. Mhm. Ja, also was bleibt denn, wenn du in die Persönlichkeitsentwicklung gehst und schaust, welche Infrastrukturen es in unserer Gesellschaft gibt? Dann hast du Seminare, dann hast du Coaches, dann hast du Psychotherapeuten, wenn du in den physiologischen Bereich reingehst, hast du vielleicht Ärzte, die unter dem Aspekt der Salutogenese arbeiten, Physiotherapeuten und. Und uns geht es ja um die ganzheitliche Gesundheit des Menschen. Das heißt, dass sich der Mensch psychisch, physisch und sozial weiterentwickelt. Und somit stand für uns dann die Frage im Raum, okay, welche Angebote können wir formulieren, die für den normalsterblichen, mitarbeitenden Menschen einfach nicht zugänglich sind oder nicht erschwinglich sind. Und das ist das was ich Unternehmen fragen muss. Ne? Also was können wir aufbauen an Dienstleistungen, die der Mitmensch, der Mitarbeiter außerhalb des Unternehmens nicht in Anspruch nimmt? Und das war zum Beispiel so ein Curriculum. Ja, einfach zu sagen, gut, wir entwickeln ein Curriculum. Bei uns nennt sich das jetzt Curriculum. Da verbinden wir ja alles im Spannungsfeld zwischen Spiritualität und Wissenschaft. Und alles ist darauf ausgerichtet, die Persönlichkeit des Menschen zu entwickeln. Und das war unser Angebot. Und das gab es bisher nicht. Ja, das ist so ein bisschen wie ein Start-up. Also ich überlege mir, was hilft den Menschen dabei, sich als Mensch zu entwickeln und bietet das innerhalb des Unternehmens an. Das kann auch was ganz anderes sein. Das können Camps sein für für körperliche Fitness zum Beispiel, ja, wenn es das nicht oder zu hohen Preisen im Markt gibt und ich das im Unternehmen anbiete, dann bin ich in diesem Punkt attraktiv. Und zwar über das Gehalt hinaus. Und das ist eigentlich die Aufgabe, dass das Unternehmen über die Bezahlung eines Gehaltes hinaus attraktiv ist für den Menschen. Und wir haben uns ja dieses Curriculum entwickelt, aber wir haben ja auch unser eigenes Gesundheitszentrum. Ja, wir haben ja ein Präventorium entwickelt. Die Menschen bei uns, die zu uns, bei uns im Unternehmen arbeiten, die können zum Beispiel einen orthomolekularen Test machen, einen Bluttest mit 80 Werten. Und dann schauen wir, okay, was fehlt vielleicht irgendetwas in diesem Baukasten? Ist etwas zurückentwickelt? Hast du vielleicht deshalb Konzentrationsschwierigkeiten, weil irgendwelche orthomolekularen Stoffe, Mineralstoffe oder irgendwas anderes fehlt oder ob die Hormone irgendwie durcheinander sind? Und dann helfen wir die Menschen dabei, erstmal sich orthomolekular, physiologisch in Ordnung zu bringen, damit sie dann auch wieder in die Vitalität zurückkommen. Weil der Grund dafür, dass Menschen nicht vital sind, muss ja nicht nur ein schlecht ausgewählter Job sein oder ein doofer Vorgesetzter. Das kann ja auch in der Ernährung liegen oder einfach in physiologische Quellen haben. Ne, also wenn jetzt eine Frau zum Beispiel einen Eisenwert hat von 20, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass ich dieser Frau im Gehen die Schuhe besohlen kann. Da stimmt einfach kein Leben. Ja, weil sie einfach zu wenig rote Blutkörperchen hat, zu wenig Eisen hat und einfach schlecht aufgestellt ist. Wenn man dann aber daran arbeitet, dass ihr Eisenwert, ihr Ferritin, sich entwickelt und sie vielleicht über 80 bis 100 dann sich entwickelt, dann wundern wir uns plötzlich, dass diese Frau dazu in der Lage ist, Marathon zu laufen. Ja, und das meine ich damit. Also das gibt es ja irgendwo in der Gesellschaft nicht. Also gibt es, aber es kostet richtig viel Geld. Ja, wenn jemand in der Privatwirtschaft oder außerhalb so einen Test machen würde, dann würde der 1.600 Euro dafür zahlen, um diese Ergebnisse zu bekommen. Und bei uns gibt es das einfach. Und das meine ich damit. Also Angebote zu schaffen, zu formulieren innerhalb des Unternehmens, die einzahlen auf die physische, psychische und soziale Entwicklung des Menschen. Und ja, was das dann im Einzelnen ist für das Unternehmen, das muss dort herausgefunden werden. Ja, das kann man nicht pauschal sagen. Wichtig ist, dass es ein Angebot ist, was einzahlt auf die psychische, physische und soziale Entwicklung des Menschen und bestenfalls außerhalb des Unternehmens nur schwer verfügbar ist, weil zu teuer ist oder gar nicht vorhanden ist. Und nicht Bespaßung ist, so wie das die Googles dieser Welt machen.
Es wirklich den Menschen in seiner Entwicklung und für ihn selbst weiterbringt, in seiner Gesundheit oder psychischen Entwicklung oder wo auch immer. Das ist etwas anderes als der berühmte Tischkicker.
Ja, genau. Also das ist ja mehr eine sehr kurzfristige Angelegenheit. Es gab ja mal eine Reportage über uns, da wurden wir verglichen, ich glaube sogar mit Google, mit Phoenix und was uns dann, Google, Phoenix und wir, und was uns wirklich unterschieden hat, ist, dass wir diese Bespaßung da überhaupt keinen Zugang zu haben, weil wir ganz einfach glauben, da kommt jemand anders mit mehr Bespaßung und dann sind die Menschen eh weg. Und das lenkt diese Bespaßung lenkt die Menschen höchstens von dem Leid ab, was sie sonst erfahren würden. Ja, das geht so in Richtung Kategorie Versuchung. Ja, die Versuchung verspricht mir ja in aller Unzufriedenheit zumindest vorübergehend ein bisschen Spaß. Und somit würde ich auch Tischkicker betrachten. Also in aller Unzufriedenheit, die ich vielleicht in einem Job erlebe, in den 5 Minuten Tischkicker erfahre ich dann ein bisschen Freude und tank auf für die nächsten 45 Minuten, die ich total frustriert bin. Und bei uns sehen diese Spielplätze in Anführungsstrichen dann eben anders aus, nämlich in Form von Meditationsräumen oder so, wo ich nicht von mir flüchte, sondern zu mir zurückkehre.
Das rechte Maß für sich selbst zu finden.
Ja.
Im Moment sprechen mich relativ viele Unternehmer immer wieder auf das Thema an, dass sie wirklich Ängste vor der Zukunft haben, dass die Energiepreise durch die Decke gehen und sie nicht mehr wissen, ob ihr Unternehmen noch in Zukunft besteht. Dir habe ich diesen schönen Satz, Plan ist 80er. Menschen werden ja durch Ängste gelähmt. Wie wäre denn deine Empfehlung auch an Unternehmer, die heute in solchen Situationen sind, die nicht wirklich wissen, wie es weitergeht, mit solchen Ängsten umzugehen?
Ich glaube, dass die Angst als solches gar nicht so die Herausforderung ist, sondern vielmehr die Angst vor der Angst. Ja, wenn wir das Gefühl der Angst für uns als ein Gefühl erkennen, das uns beschützt, das uns die Weiterentwicklung ankündigt. Also wir der Angst gelassen ins Auge sehen. Dann bekomme ich plötzlich eine ganz andere Aufmerksamkeit und Durchlässigkeit für all das, was um mich herum geschieht. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir können ja über vieles von dem, was um uns herum geschieht, nicht verfügen. Ob die Gaspreise nun steigen oder nicht, das liegt nicht in deiner und auch nicht in meiner Hand. Deshalb macht es wenig Sinn, sich damit zu befassen, weshalb sie steigen und was wir dagegen tun können, dass sie steigen, sondern befassen kann ich mich immer damit, worüber ich verfügen kann. Also wie gehe ich optimal mit dieser Situation um? Und manchmal muss ich halt aushalten. Also ich erlebe das ja bei uns auch, wenn ich mal eins unserer Hotels nehme, da haben wir aktuell pro Monat eine Gasrechnung von 20.000 Euro pro Monat. Und wenn wir den Gasvertrag dann nicht bekommen, zum neuen Jahr in die Grundversorgung fallen, dann liegen wir irgendwo bei 400.000 Euro pro Monat Gaskosten. Das ist natürlich erstmal unvorstellbar, aber letztendlich ist das etwas, worüber ich nicht verfügen kann. Sondern ich kann jetzt ja nur schauen, was ist das in meiner Macht Stehende, was ich tun kann, unabhängig davon, in welche Dimension sich das entwickelt. Und das tue ich. Und darauf fokussiere ich mich. Und auf alles andere muss ich ein Stück weit vertrauen, dass egal, was uns dort widerfährt, das wieder dazu führt, dass wir uns entwickeln. Denn das zeigt die Vergangenheit bei dir und bei mir und bei anderen Menschen, dass wir alle noch leben, eine relativ gesunde Gesichtsfarbe haben, was zu essen haben, egal was die Vergangenheit mit sich gebracht hat. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass wir, jeder von uns schon viele Krisen widerfahren hat, mal stärker, mal weniger stark, mal besonders stark, aber irgendwie sind wir dann doch wieder daraus hervorgegangen. Und sich zu erinnern an die Krisen des Lebens und sich daran zu erinnern, was durch die Krisen in meiner Entwicklung möglich geworden ist, das ist eigentlich jetzt die Aufgabe, Vertrauen zu fassen. Ja, denn verfügen können wir nicht über das, was dort geschieht. Wir sind abhängig und ich glaube, die Angst besteht auch ganz häufig in dem sich eingestehen, dass wir nicht unabhängig voneinander viele sind, sondern voneinander abhängig viele. Wir sind alle voneinander abhängig, ja, wir Menschen. Und das wollen wir uns natürlich auch nicht eingestehen und einfach sich darauf einzulassen und sagen, ja, wir sind voneinander abhängig und ich bin von der Entscheidung eines Politikers abhängig in der Entwicklung des Unternehmens. Was ich damit sagen will, ist, dass wer sein Wohlbefinden auf dem Fundament äußerer Ereignisse baut, hat schon verloren. Und das ist ja auch Kern unserer Führung, wenn ich mal von Ziel sprechen soll, das wäre so das formulierte Ziel, das nennt sich in der ethischen Philosophie Eudaimonie. Und das ist die innere Gelassenheit jenseits äußerer Faktoren. Das ist Führungsarbeit. Die Menschen dort hineinzuführen, in die Gelassenheit jenseits äußerer Faktoren, dass egal, was ihnen widerfährt, egal, was um sie herum geschieht, sie für sich Mittel und Wege finden, aus der Haltung heraus, sich ihre innere Ruhe zu bewahren. Wenn mir das gelingt, dann kann ich auf die Menschen zählen.
Da muss ich aber als Führungskraft auch selbst erstmal hinkommen.
Ja, natürlich. Das ist ohnehin die Voraussetzung dafür. Ich darf von den Mitmenschen nichts verlangen, wozu ich nicht selbst auch bereit wäre zu tun. Deshalb fällt mir das Thema Führung auch im fachlichen Kontext zu schwer. Wir sprechen bei uns im fachlichen Kontext gar nicht von Führung, sondern maximal von Management. Aber wenn es um Führung geht, Führung bezieht sich auf Menschen und all das, was ich von meinen Mitmenschen abverlange, an Selbstführung, an Disziplin, an Reflexion, an Ruminatio, an Lectio. Das sind alles so Begriffe, die wir bei uns ja sehr präsent haben. Das kann ich nur vorleben. Das ist die einzige Möglichkeit, den Menschen das zu offenbaren. Alles andere wirkt nicht authentisch und wirkt nicht. Also ich sage ganz gerne, ich habe ja ein neues Buch geschrieben, das erscheint jetzt in 6 Wochen. Und da habe ich eine These drin, den Worten des Theoretikers fehlt das Fundament des Lebens. Und wenn jemand über etwas oder jemandem spricht, ohne selbst die Erfahrung gemacht zu haben, dann werde ich maximal informiert, aber nicht inspiriert. Aber wenn ich Menschen bewegen will, dann muss ich sie berühren. Und jemanden berühren kann ich nur, wenn ich selbst in Berührung gekommen bin mit dem Gefühl, was aus einer Erfahrung heraus entstanden ist. Ich also etwas nicht verstanden, sondern begriffen habe. Und das ist die Voraussetzung. Deshalb tut sich so wenig, wenn irgendjemand da vorne steht, einen Vortrag hält und über die dritte Studie aus Amerika was berichtet. Dann sind die Menschen informiert, aber nicht inspiriert. Und Information reicht nicht aus, um die Menschen in Bewegung zu bringen. Walking like talking ist das. Und da steht schon in der Regel des heiligen Benedikt, er mache alles Heilige und Gute mehr durch sein Leben als durch sein Reden sichtbar.
Ja, das ist, so erlebe ich das ja auch. Es ist, was man hört, hört man, und was man erfährt, nimmt man mit seinem Gefühl, mit seinem Herz, mit seinem Körper auf und ist dann einfach anders in der Verarbeitung, etwas tatsächlich zu erfahren. Und ich glaube auch, das ist auch einfach die Zukunft von im Umgang miteinander, auch im Unternehmen, mit den Menschen wirklich es erfahrbar zu machen.
Ja, fühlbar, greifbar, erfahrbar. Das ist ja das, woraus auch dieses Bewusstsein entsteht. Also das eine ist Wissen, aber selbst die Erfahrung ist nur dann wirksam, wenn wir uns ihrer bewusst werden. Und das setzt die Reflexion voraus. Ja, also Handeln ohne Reflexion führt nicht zu einer bewussten Erfahrung, die ich mache. Und deshalb ist ja auch Stille, Reflexion, Rumination oder Lectio sind so wesentliche Elemente auf dem Weg der persönlichen Entwicklung.
Ich weiß, du meditierst ja auch sehr viel, nimmst ja auch viel Zeit für die Reflexion und hast im Curriculum ein sehr, sehr schönes Beispiel gebracht. Ich erinnere mich sehr, sehr gern an die Sache mit dem Glas und dem Wasserkrug. Vielleicht magst du das auch einfach nochmal für die. Also es war für mich sehr schön und sehr eindrückliche Erfahrung. Jetzt sind wir nur auf der Tonspur unterwegs, aber vielleicht magst du das einfach den Podcast-Hörern auch nochmal erzählen.
Ja, Hintergrund war in der Curriculum, dass schon sehr viele Informationen geflossen sind. Und um das zu veranschaulichen, habe ich einem der Kursteilnehmer ein Glas in die Hand gegeben und habe dieses Glas bis zum Rand gefüllt. Und habe dann gesagt, so, das ist die Situation jetzt hier in dieser Gruppe. Und wenn ich jetzt noch was sagen würde, dann würde Folgendes passieren. Dann habe ich das die Flasche genommen und das Glas weitergefüllt, bis es übergelaufen ist. Ich gesagt, das wäre Verschwendung. Und bevor ich wieder etwas nachfüllen kann, müsste das erst konsumieren, verinnerlichen. Und habe dann den Kursteilnehmer gebeten, einen kräftigen Schluck aus dem Glas zu nehmen. Ja, und das war so ein bisschen das Bild, dass, ja, wenn das Glas voll ist, wenn der Kopf voll ist, wenn wir genug Informationen haben, dann geht es darum, diese erstmal zu verdauen, aufzunehmen und zu verdauen, zu reflektieren, zu verinnerlichen, um dann wieder, also sich leer zu machen. So sagt es ja auch, soll sich wieder leer zu machen, um dann wieder etwas Neues aufzunehmen. Und das ist so eine Krankheit, die ich ganz häufig erlebe auch, dass die Menschen, viele Menschen dazu neigen, immer noch etwas obendrauf zu packen in der Hoffnung oder aus der Angst heraus nicht genügend zu haben, um die Aufgabe bewältigen zu können. Noch ein Buch, noch ein Seminar. Und vor lauter sich darauf vorbereiten und auftanken, kommen sie dann nicht zum Handeln. Und daraus ist zum Beispiel auch mal eine Aussage entstanden bei uns, wer zu viel liest, der tut zu wenig. Ja, das heißt, also wenn wir immer nur damit beschäftigt sind, uns auf etwas vorzubereiten, um uns sicherer zu fühlen, vielleicht noch die Information, also uns die Möglichkeit nehmen, die Angst vor der Lücke so ein Stück weit zu nehmen, ja, dann werden wir nie ins Handeln kommen. Ich glaube, das ist sehr entscheidend. Mhm. Wir wissen zu viel im Verhältnis zu dem, was wir tun.
Ja auch nochmal zwei unterschiedliche Punkte sind. Zum einen das Kommen ins Tun und zum anderen sich wirklich die Zeit zum Reflektieren und für die Stille zu nehmen. Und das ist etwas, was ich was ich in vielen Unternehmen auch einfach erlebe, dass Führungskräfte von einem Meeting zum nächsten hetzen, dazwischen noch 5 E-Mails beantworten und wirklich sich keine Zeit für sich nehmen und dann auch wirklich um Abstand zu gewinnen und wirklich auf Metaebene zu kommen. Also ich habe im Moment gerade in einem Unternehmen auch Verantwortung übernommen und bin so ein Stück jetzt aktuell Teil des Systems im Unternehmen und merke selbst, wie schwer es ist, immer wieder zurückzutreten und die Sicht von außen tatsächlich zu wahren und zu gucken, was passiert im Moment gerade im Unternehmen, was nehme ich für einen Einfluss drauf und auch was macht es mit mir als Mensch.
Ja, für die Sport machen, gibt es da einen schönen Bezug, nämlich das sogenannte SAI-Prinzip, das Prinzip der Superkompensation. Was heißt das? Der Muskel wächst nicht, während wir trainieren, sondern der Muskel wächst in den Ruhephasen. Also wenn ich abends ins Gym gehe, ja, und den Bizeps trainiere, dann wird der Muskel in dem Moment, wo ich ihn trainiere, nicht wachsen. Er sieht vielleicht gewachsen aus, weil er sich vollpumpt, aber er wächst nicht, sondern er wächst erst in der sich anschließenden Ruhephase, wenn nämlich der Körper damit beginnt, die mikrokleinen Risse im Muskel wieder aufzubauen. Und dann habe ich am nächsten Tag wieder mehr Energie, mehr Kraft, weil der Muskel tatsächlich gewachsen ist. Und das können wir auf den Menschen übertragen. Also ohne Stille, ohne Ruhe, keine Entwicklung. Ja, das ist entscheidend. Das ist nicht nur der Körper, der so funktioniert, der Muskel, der so funktioniert, sondern auch unser Geist. Ja, wir brauchen einfach diese Ruhe. In der Ruhe entsteht die Erkenntnis. Und ich hatte vorhin Begriffe benutzt, Lectio zum Beispiel. Die Lectio ist eine Art des Lesens, die seit vielen 100 Jahren oder 1000 Jahren schon bei den Mönchen angewendet wird. Dafür wird ein Text genommen, ein alter Text oder auch ein anderer Text. Den lest ich. Und dann werde ich still und gehe in Resonanz, versuche in Resonanz zu kommen mit dem, was ich in meinem Leben erlebt habe. Und ganz häufig heißt das, man macht es am Pling und sagt, ach Mensch, guck mal, da habe ich das in meinem Leben erlebt, was ich hier im Text lese. Und dann entsteht so eine Erkenntnis. Ja, und das ist eigentlich das Entscheidende, dieses Gefühl, da geht mir gerade ein Licht auf. Jetzt verstehe ich. Und dieses Gefühl, ah, jetzt habe ich verstanden. Hier ist mir was bewusst geworden. Aha, ja. Das entsteht in der Stille. Das entsteht nicht, während wir etwas tun. Das ist nicht möglich.
Stille heißt aber nicht Gedankenleere.
Nein, Stille heißt einfach nur, es gibt die Stille hat ganz unterschiedliche Gesichter. Ja, Stille heißt einfach zur Ruhe kommen. Und ich glaube, in einem dritten Buch dritten oder vierten Buch, weiß ich nicht, habe ich das Bild vom Brunnen genommen. Wenn wir also uns an einen Brunnen stellen und einen Eimer nehmen und immer schöpfen, das Wasser schöpfen, dann werden wir irgendwann erschöpft sein und zu Boden gehen. Ja, aber wir werden vielleicht gearbeitet haben, werden aber nichts erkannt haben. Und ich muss erst aufhören mit dem Schöpfen, das Wasser zur Ruhe kommen lassen, um im letzten Moment auch mich zu erkennen. Ja, und dann kommt diese Erkenntnis, ja, wer ich bin. Also dieses Spiegelbild im Wasser, das ist eigentlich sehr entscheidend. Wenn wir schöpfen, ist das Wasser bewegt, dann ist alles aufgewühlt, dann können wir nichts erkennen. Erkennen können wir erst in dem Moment, wenn das Wasser zur Ruhe kommt, ich mich über das Wasser beuge und plötzlich mein Spiegelbild sehe. Dann sehe ich, wie ich aussehe, ob ich müde bin, ob ich erschöpft bin, ob ich vital bin. Wie geht's mir eigentlich? Diese Frage, die kann ich eigentlich in dem Moment beantworten, wenn ich zur Ruhe komme. Und das ist ja schon der erste Schritt. Ja, es geht ja nicht nur um die großen Erkenntnisse, sondern es geht vielleicht auch mal um die Frage, hey, wie geht's denn eigentlich gerade in diesem Moment? Und es gibt ja diese Aussage, habe ich auch einen kurzen Text dazu geschrieben, im neuen Buch jetzt, gib auf dich Acht. Und wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, was denn das bedeutet, gib auf dich Acht. Vielleicht achten wir einmal bei dem, was wir tun, auf unsere Gefühle, auf unsere Gedanken, die wir bei dem, die wir haben, bei dem, was wir tun. Geht's mir gut mit dem, was ich tue? Und da sehen wir schon wieder, diese Achtsamkeit hat etwas mit sich zurücknehmen zu tun, Stille zu tun. Das kann ich nicht, während ich agiere. Das funktioniert nicht. Ich kann nicht gleichzeitig etwas tun und auf mich achten.
Ja. Wohl wahr. Die Herausforderung ist, sich dafür auch immer wieder die Zeit zu nehmen und sich das selbst wert zu sein. Ich glaube, das ist etwas, was bei ganz vielen Menschen einfach wirklich das Thema ist, dass sie glauben, ihr Wert liegt allein im Handeln und das, was sie tun, das, was sie für sich tun, was sie für andere tun, oftmals einfach nicht, was sie für sich tun und wirklich sich die Zeit zu nehmen, auf sich selbst zu schauen und Zeit für sich zu nehmen.
Ja, also wir haben das ja für uns in einer Aussage manifestiert, die ist ja klar und deutlich: Reflexion ist produktiver als Aktion. Und wenn ich das für mich erfahrbar mache, dann steigert das auch meine Motivation, in die Reflexion zu gehen. Und wir glauben ja, dass eben Aktivität nur Aktivität produktiv ist.
Ja.
Ist es aber nicht.
Ja, das ist das geglaubte System, auf dem wir aufbauen.
Das ist das Leistungsprinzip.
Ja.
Ohne Fleiß kein Preis. Du musst fleißig sein, darfst nicht aufhören. Ja, sonst erzeugst du keine Ergebnisse. Und dann kommen wir wieder zu dem Gedanken, ja, das Ergebnis ist wichtiger als der Mensch. Und das ist die Antriebskraft, die dahinter steckt. Das ist ja dann so eine Spirale, die dort entsteht. Und dann kommt noch der Treiber dazu, der sagt, ja, wenn du das nicht leistest, wenn du dich nicht anpasst, dann gehörst du noch nicht mal mehr dazu. Und das ist natürlich ganz schön perfide, ne? Also das ist schon so die Triggerpunkte der menschlichen Grundbedürfnisse im Interesse der Leistung eingesetzt.
Ja.
Ungesund.
Ungesund. An der Stelle, glaube ich, sind wir einmal rum. Wir könnten mit Sicherheit noch Stunden weiter sprechen, Bruno. Es ist für mich immer wieder beeindruckend, dir zuzuhören und mit dir in den Austausch zu gehen. An der Stelle ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, für das Interview. Die letzten Worte gehören immer bei Interviews meinen Gästen. Was magst du denn den Podcast-Hörern gern noch mitgeben?
Vielleicht sich am Abend eines Tages die Frage zu stellen, was haben andere Leute davon gehabt, dass es mich gibt?
Danke. Vielen Dank, Bruno.
Gerne. Und alles Gute bei euch.